vor ungefähr 2-3 Monaten hatte ich ein Gespräch mit einem Mann, den ich noch nicht kannte. Den bin ich da das erste Mal begegnet und das war auf einer Feier von meiner besten Freundin. Sie hat da gerade ihr Abi gemacht und dann gibt es da immer so eine Abschiedsfeier und da war ich dann auch da und der hat dann mit ihr zusammen Abi gemacht. Und genau, da sind wir dann in Smalltalk gekommen, haben darüber geredet, was macht man denn so und wer bist du überhaupt? Und dann habe ich erzählt, dass ich Theologie studiere, halt auf der Bibelschule. Und ich musste ihm erstmal erklären, was das überhaupt ist, weil er nichts damit anfangen konnte, was Theologie ist. Und dann habe ich ihm erzählt, ja, das ist, ich studiere halt praktisch die Bibel und ich glaube auch an Gott. Und dann sind wir ganz schnell darauf gekommen, er glaubt nicht an Gott. Und das ist für ihn ganz klar, er glaubt nicht an Gott, weil er keine Gebote halten möchte. Für ihn ist das zu viel, zu streng und zu langweilig, das Leben. Und er will rauchen und trinken und sein Leben so leben, wie er es möchte. Und er möchte auch nicht zum Gottesdienst gehen und er denkt, es ist einengend. Als Christen haben wir ein Leben, was langweilig und klein ist. Wir haben einen Rahmen und nur so dürfen wir leben und so sieht dann unser Leben aus und darauf hat er halt einfach keine Lust. Und ich habe dann probiert, ihm zu erklären, dass es gar nicht darum geht, es geht nicht um Gebote, es geht um Jesus und guck mal, er ist ja auch dafür gestorben und ich habe probiert, ihm irgendwie zu erklären, dass es nicht darum geht, sondern dass es bei uns Christen um den Christus geht, also um Jesus. Und ich kann aber auch verstehen, warum er so denkt. Irgendwo ist es ja auch so, dass wir als Christen irgendwie doch uns an Sachen halten. Wir gehen zum Gottesdienst und das ist für die meisten Leute total langweilig. Also, wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden und fragen würden, möchtest du auch hier hinkommen? Nee, vielleicht gehe ich jetzt so einen Kaffee trinken oder mich mit Leuten treffen. Das ist für Leute langweilig. Die verstehen das nicht, warum man so lebt. Oder am besten lügt man nicht und wir sind ehrlich und wir würden auch nicht klauen. Das macht man ja nicht als Christen und irgendwo haben wir ja doch Sachen, an die wir uns halten. Und das war für ihn, das wollte er nicht einhalten, also glaubt er nicht an Gott. Und es gibt einen ganz anderen Mann und der ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem Typen von der Feier. Er lebte vor 2000 Jahren und der ist bekannt unter der reichen Jüngling. Und dieser Mann, der möchte alles richtig machen. Für ihn ist das nicht langweilig, sondern das ist sein Ziel. Er möchte unbedingt wissen, wie kann ich gut leben und wie schaffe ich es, keine Fehler zu machen. Vielleicht hatte er auch Angst davor, Fehler zu machen und das beschäftigte ihn. Wie kann ich ein gutes Leben führen und wie mache ich das jetzt ganz genau? Jesus war gerade mit seinen Jüngern unterwegs und dann kommt dieser reiche Jüngling auf ihn zu und genau, das ist auf der Bibeltext in Matthäus 19. Anmachen. Gut. Und in dieser Unterhaltung mit dem reichen Jüngling und Jesus und den Jüngern sagt Jesus drei Sachen. Und diese, also er sagt noch mehr, aber drei wichtige Sachen, die ich gleich rausgreifen werde. Und wenn man die zusammen anguckt, wie ich finde, kommt dann etwas richtig, richtig Schönes raus. Und dann fangen wir mal an. Also, der reiche Jüngling fragt ihn, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortet darauf, warum fragst du mich, was gut ist? Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Warum antwortet Jesus so? Ist das nicht gerade die perfekte Möglichkeit, Jesus, ihm zu sagen, guck mal, genau dafür bin ich gerade auf der Erde, damit ich sterben kann und dann sind deine Sünden vergeben. Du musst nichts mehr tun. Ich mache doch alles. Guck mal, genau, du redest schon mit der Lösung. Du musst nichts mehr machen. Ich bin doch schon die Lösung. Warum sagt Jesus das nicht? Er sagt ihm, warte mal, also erstmal, nur Gott ist gut. Das ist das Erste, was er sagt. Und das heißt, er sagt da, nichts, was du tun kannst, ist gut. Auch keine Menschen sind wirklich gut. Nur Gott allein ist gut. Und dann sagt er darauf, aber wenn du etwas machen willst, dann kannst du die Gebote halten. Die Gebote sind nämlich von dem einzig Guten. Gott ist der einzig Gute und er hat uns Gebote gegeben, die sind auch wirklich gut. Und Jesus probiert da gar nicht, irgendetwas zu ändern an seinem Denken, erstmal, sondern er sagt, Gebote, wenn du ein Leben führen willst und wenn du ein gutes Leben führen willst, hier, die Gebote, nimm sie. Es ist wirklich gut und so kannst du wirklich auch gute Regeln oder Hilfen bekommen, ein Leben zu führen. Er sagt aber nicht, dass er das ewige Leben bekommt. Er sagt, wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, also um ein gutes Leben zu leben. Gebote sind zum Leben leben da und das sagt Jesus ihm da. Ich glaube, Jesus hat ihm nicht schon direkt die Lösung gesagt, guck mal, bald werde ich sterben und dann ist es vollbracht. Dann ist nichts mehr nötig, was du tun kannst, dann glaub an mich und folg mir nach, sondern er sagt ihm das, weil der Jüngling so gedacht hat. Er kam ja direkt mit der Frage, was muss ich tun? Nicht, woran muss ich glauben oder, keine Ahnung, nenn mir 10 Schritte, damit ich jetzt in den Himmel komme, sondern er fragt ihn, was muss ich jetzt wirklich machen? Und Jesus antwortet ihm, guck mal, das kannst du machen, wenn du Sachen machen möchtest. Halte die Gebote. Aber er sagt nicht, dass er dadurch gerettet wird. Und in den in der Bibel gibt es 613 Gebote. Und dann ist die zweite Frage von dem Jüngling berechtigt, welche soll ich denn jetzt alle halten? Soll ich alle halten? Gibt es irgendwelche wichtigen? Und das ist seine zweite Frage. Was soll ich halten? Und Jesus zählt 6 auf. Wartet, ich schlag's auf, ich kann das nicht sehen. So. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und was der Jüngling jetzt sagt, das ist erstmal ein bisschen schockierend, fand ich. Oder, naja, erstmal, kann das denn wirklich so stimmen? Er sagt nämlich, er hätte alles gehalten. Von seiner Jugend an, er hätte schon immer diese Sachen gehalten. Und da dachte ich mir, okay, ein starkes Selbstbewusstsein hat dieser Mann, das zu sagen. Vielleicht ist es auch einfach überheblich. Und kann das überhaupt stimmen, dass der das sagen darf? Also so, wenn du wirklich nachdenkst, Jüngling, stimmt es wirklich, was du gerade gesagt hast? Also, du musst dann ja auch wirklich alles gehalten haben, immer. Hast du noch nie gelogen? Und das kommt für mich erstmal sehr überheblich rüber. Und ich denke mir, wie kannst du das sagen? Ich könnte es von mir nicht sagen. Aber wenn wir so über den reichen Jüngling denken, wie ich es gerade gesagt habe, glaube ich, verstehen wir ihn falsch. Weil der Jüngling möchte wirklich alles richtig machen. Ich glaube, darauf kommt es gerade an. Er möchte wirklich alles richtig machen und hat sich sehr bemüht. Alles, was er tun konnte, hat er getan. Das Menschenmögliche oder für ihn möglich, hat er getan und das ist seine Intention. Er will da nicht angeben oder er will nicht sagen, oh guck mal Jesus, so ein Guter bin ich schon, komm, gib mir noch mehr, damit ich noch mehr machen kann, sondern er ist wirklich auf der Suche danach, ein gutes Leben zu führen. Und Jesus denkt auch nicht, dass es überheblich ist, sondern er hat den Typen lieb. Er mag ihn wirklich gerne und er denkt dann nicht, oh ja, komm, das war jetzt gerade nicht richtig, was du gesagt hast, sondern in den anderen Evangelien, in der gleichen, die gleiche Geschichte steht dann, Jesus hat ihn lieb gewonnen, als er das gesagt hat. Er mochte den sehr, er mochte es, dass er so eifrig war und dass er gut leben möchte. Das hat Jesus gefallen. Und Jesus' zweite Aussage ist, wenn du vollkommen sein willst, geh los, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. Du wirst deinen Schatz im Himmel haben, dann komm und folg mir nach. Als der Jüngling gefragt hat, was fehlt mir noch, fehlt ihm anscheinend noch etwas. Also es ist nicht nur Gebote halten, sondern es fehlt ihm was. Jesus sagt nämlich, wenn du vollkommen sein willst, dir fehlt noch was. Es ist noch nicht alles, was du jetzt schon getan hast, sondern wenn du vollkommen, also ganz und ungeteilt Gott gehorchen möchtest, dann verkauf alles, gib alles auf und folg mir nach. Es ist das Ganze und das Ungeteilte, alles aufzugeben. Jesus steigert seine Aussage. Davor hat er gesagt, guck mal, du kannst die Gebote halten, das ist wirklich gut. Du führst wahrscheinlich dann auch ein ziemlich gutes Leben. Wenn du nicht lügst und wenn du auch niemanden tötest, das ist wahrscheinlich ein besseres Leben, als wenn du die ganze Zeit lügst und jemanden töten würdest. Das hat nämlich Konsequenzen. Es ist ein gutes Leben, was du dann leben könntest. Aber der Jüngling fragt ja nach mehr. Und das ist Jesus' Antwort. Wenn du vollkommen sein willst, verkauf alles und folg mir nach. Und dann passieren da zwei Dinge. Nämlich erstens, der Jüngling bemerkt, er kann es nicht mehr. Er hat es nämlich nicht geschafft, diesen Besitz aufzugeben. Er ist ja weggegangen. Er hat es nicht gemacht. Der Jüngling hat bemerkt, er kann jetzt nichts mehr tun. Also das hat er selber nicht mehr hinbekommen. Das, was Jesus ihm gesagt hat, konnte er dann nicht erfüllen. Und das Zweite, was dabei passiert oder was rauskommt, ist, Nachfolge kostet uns etwas. Und es ist kein Zufall, dass Jesus hier gesagt hat, verkauf alles, was du hast, sondern er wusste, der Jüngling hat viel, er ist der reiche Jüngling, er hat wirklich viel und er hängt daran. Es ist kein Zufall, dass er gesagt hat, verkauf alles, sondern er möchte das Wichtigste sein. Und dafür müssen wir uns aktiv auch entscheiden. Nachfolge kostet uns etwas und dafür müssen wir uns entscheiden. Und es ist nicht so, als ob Jesus gesagt hat, guck mal, hier das 614. Gebot, dann ist es vollkommen. Das hat noch im Gesetz gefehlt. Guck mal, ich passe es ein bisschen noch an dich an und dann ist es vollkommen. Wenn du das jetzt noch hältst, dann hast du es. Es ist kein neues Gebot, was Jesus aufstellt, sondern er geht daran, was ihn hindert, Gott zu vertrauen. Er geht genau an den wunden Punkt. Er wusste ganz genau, wenn ich das jetzt noch anfasse in seinem Leben, dann bemerkt er schafft es nicht. Und das hindert ihn, alles auf Gott zu setzen. Und der Jüngling dachte, es ist nicht genug. Wenn ich Jesus jetzt nachfolge und nichts mehr habe, das ist nicht mehr genug. Ich habe dann nichts mehr. Was soll ich denn dann noch haben? Wenn ich das jetzt aufgebe und Jesus nachfolge, habe ich nichts mehr. Es ist nicht genug. Und das ist, er hatte kein Vertrauen darauf, dass Gott genug ist. Und das ist sein großes Problem. Und das ist das Verrückte dabei. Er sucht nach dem Leben. Sein Ziel ist es, wie kriege ich jetzt das ewige Leben? Wie komme ich in den Himmel? Und wie führe ich ein gutes Leben hier schon auf der Erde? Und das Paradoxe ist, er sucht danach, das ist sein Ziel. Und am Ende hat er das echte Leben verloren, nämlich Jesus Christus. Er ist ihm nicht nachgefolgt und das ist doch sein Ziel gewesen. Er wollte ein gutes Leben und ewiges Leben. Und indem er Jesus nicht nachgefolgt ist und nicht vertraut hat, dass er genug hat, hat er das ewige Leben verloren, weil er Jesus verloren hat dabei. Und das hat der Jüngling nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, dass Jesus wirklich genug hat. Er hat wirklich, wirklich genug. Und du brauchst nichts anderes mehr. Und es geht hier gar nicht um Geld. Es geht hier nicht darum, dass Geld haben schlecht ist. Oder darum, dass das Reichsein immer schlecht ist. Sondern es geht darum, was uns hindert, Jesus nachzufolgen und zu glauben, dass er genug hat. Und ich glaube, dass wir in Jesus keinen Mangel am Leben haben. Und dass Jesus das vollkommene Leben ist, dass er das Leben in Person ist. Manchmal fühlt es sich so an, als ob wir Mangel haben. Zum Beispiel, wenn wir krank sind. Ich habe Mangel an Gesundheit. Oder wenn wir nicht genug Geld haben, ich habe Mangel an Geld. Wenn ich manchmal nicht weiß, wie ich den nächsten Monat bezahlen soll, dann fühlt es sich so an, als ob ich Mangel habe. Und das stimmt auch. Es gibt manchmal nicht genug. Es gibt auch nicht genug zu essen für manche Leute. Und das ist auch wirklich Mangel im Leben. Aber wenn es um das Leben geht, das Leben im Ganzen, und wenn es um das ewige Leben geht, dann ist es nur Jesus die Antwort. Jesus hat keinen Mangel am Leben, weil er das Leben selber ist. Und das ist, glaube ich, ein Grundproblem von uns Menschen. Das ist wie bei Adam und Eva im Garten Eden. Gott hat ihnen alles gegeben. Hier ist ein Rahmen, hier könnt ihr leben. Es ist wirklich genug. Und ich glaube auch, dass man davon ausgeht, dass dieser Garten ziemlich schön sein sollte. Also schön gewesen ist. Da sollte es alles geben. Es gab Tiere, es gab genug zu essen für sie. Es war wirklich genug. Und sie hatten das Gefühl, ist es noch nicht genug? Wenn ich jetzt diese Frucht essen würde, dann wäre es wahrscheinlich genug. Gott, ich vertraue dir nicht, dass es wirklich genug ist, was du mir gibst. Sondern wir wollen noch mehr. Wir glauben nicht und wir vertrauen nicht darauf, dass Gott genug hat für uns. Und wir versuchen immer etwas hinzuzufügen. Hauptsache gesund sein. Hauptsache Liebe empfinden und natürlich auch noch Jesus. Und dann habe ich genug. Oder wie der Jüngling sagt, nur mein Besitz, lass mir doch nur meinen Besitz und ich mache wirklich alles, was du willst. Guck mal, ich halte doch schon die Gebote und ich probiere doch schon alles zu machen. Lass mir nur meinen Besitz, nur ein bisschen. Aber es ist nicht Jesus und ein bisschen zum Leben, sondern Jesus alleine ist das Leben. Jesus will, dass wir vertrauen, dass er wirklich genug für uns hat und dass wir nichts dafür hinzutun können. Und der Jüngling konnte das nicht glauben, dann ist er auch wirklich gegangen. Jesus war dann mit seinen Jüngern alleine und dann sagt er so einen bekannten Satz, dass es Reiche schwer haben, in das Himmelreich zu kommen. Dass es schwerer ist als ein Kamel, also ein sehr großes Tier, das sich ein Nadelöhr will, das ist das kleine Loch oben in der Nadel. Und das scheint ja unmöglich. Es geht nicht. Wie soll ein Kamel durch so ein kleines Nadelöhr gehen? Und man könnte es jetzt verallgemeinern und sagen, oh, die Reichen. Ja, die Reichen, dazu gehöre ich ja nicht. Also ich als Bibelschülerin, ich bin ganz bestimmt nicht reich. Ich lebe von Spenden. Ich gehöre nicht dazu. Für mich ist es dann ja nicht schwer, ins Himmelreich zu kommen. Aber die Jünger waren geschockt. Sie waren wirklich geschockt, als Jesus das gesagt hat und meinten, wer schafft es denn dann? Wie sollen wir es denn jetzt überhaupt schaffen, Jesus? Wenn du so etwas sagst, wie soll ich das ewige Leben bekommen? Und irgendwie haben die Jünger sich doch angesprochen gefühlt. Für mich war es so, ich gehöre nicht zu denen. Ich bin nicht eine von denen, nicht von den Reichen oder denen es schwerfallen würde, alles auf Jesus zu setzen. Und ich glaube ja auch, Jesus alleine ist genug. Aber genau das ist ja das Ding. Oft denken wir es nicht. Geld gibt uns manchmal Sicherheit. Gott und Geld, das wäre dann genug. Oder dazugehören, wenn ich alles darauf setze, wenn ich dazugehören möchte und das gibt mir dann das Leben. Oder wenn ich ein gutes und frommes Leben lebe und Jesus habe, dann ist es gut. Dann ist es genug. Oder wenn ich meine Gesundheit habe und meine Familie habe und Geld habe und Jesus, dann ist es wirklich genug. Und plötzlich gehören wir doch zu denen. Dann sind wir doch die Reichen, für die es schwerfällt, Gott zu vertrauen, dass er genug hat. Und dann sind wir doch Reiche. Und dann ist die Frage von den Jüngern berechtigt, wie sollen wir es schaffen, Jesus? Und Jesus' Antwort ist, für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Für die Menschen schafft es eh nicht. Ihr Menschen, ihr könnt es nicht schaffen, in das Himmelreich zu kommen. Ihr werdet es nicht schaffen. Aber bei Gott ist alles möglich. In der Schule hatten wir von Hans-Joachim Eckstein etwas gelernt. Man muss ihn nicht kennen, ich kannte ihn auch nicht. Es ist keine Schande, den nicht zu kennen. Aber der hat einen ziemlich schlauen Satz gesagt. Oder das sind zwei. Ich lese sie mal vor. Es geht nicht primär um ethisches Versagen und moralische Schuld, nicht um Minderwertigkeit und Unmündigkeit. Vielmehr wird das Angewiesensein des Menschen auf Gott allein, auf Gott als ein ganz grundsätzliches Prinzip verstanden. Nochmal das Letzte. Vielmehr wird das Angewiesensein des Menschen auf Gott als ein ganz grundsätzliches Prinzip verstanden. Er sagt, es geht gar nicht darum, was wir alles tun könnten oder was wir alles falsch gemacht haben, also um unsere Schuld und unsere Sünden, sondern das Große ist, wir sind angewiesen auf Gott. Und das sagt Jesus da ja auch. Er sagt, für euch Menschen ist es unmöglich, aber für mich ist es möglich. Ihr seid angewiesen auf mich. Und den zweiten Satz, den er sagt, als Lebender, also wir Menschen, wir sind die Lebenden, Bedarf ist stets des Lebens. Wir brauchen das Leben. Jesus. Und ohne das könnten wir nicht einen Augenblick alleine leben. Wir brauchen Jesus, weil er ist das Leben in Fülle. Und auch nur das. Gott will uns nicht das Leben wegnehmen oder uns zeigen, guck mal, so darfst du leben. Nicht mehr. Nur das. Diese 613 Gebote, so darfst du leben. Und er will uns das Leben nicht einengen, sondern er will uns Leben in Fülle geben. Er hat uns Jesus das Leben in Person gebracht. Es ist nicht so, als ob unser Leben als Christen so einengt ist, wie der junge Mann auf der Abi-Feier von meiner Freundin. Er dachte, wir als Christen, wir haben nur so ein kleines Leben und das ist doch so anstrengend und ich will das nicht, weil wir Christen haben das Leben, Jesus. Und Jesus will uns Leben geben ohne Mangel und uns das nicht einengen. Er will uns das Leben geben. Und Gebote sollen nicht einschränkend sein, sondern sie sollen zum Leben befreien, weil sie zum Leben da sind. Ich kann verstehen, dass es sich einengend anfühlt und das ist auch die erste Reaktion darauf, auf Gebote, auch schon wieder Gebote und wir als Christen und nein. Aber es ist damals sogar etwas ziemlich Gutes gewesen, Gebote zu haben. Es ist doch gut, wenn wir wissen, wie Leben funktioniert. Gott hat sich Leben ausgedacht, also kann er uns auch sagen, wie Leben funktionieren kann. In Jesus haben wir das Leben und wenn wir ihm nachfolgen, dann haben wir das Leben in Person direkt vor uns. Wenn wir hinter ihm herlaufen, haben wir das Leben und nicht noch das Geld, wenn wir zu Hause bleiben würden, wie der reiche Jüngling es gemacht hat. Und wenn wir denken, ich habe jetzt das Geld, oder ich habe jetzt meine Gesundheit und meine Familie und ich gehöre dazu, dann habe ich doch alles. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, ist das echte Leben wirklich direkt vor uns. Das Problem, in das wir manchmal hineinstolpern, ist das Nadelöhr. Wir lassen uns an Gott nicht genügen. Und in all dem sind wir von Gott abhängig. Wir brauchen Gott dabei. Und jetzt kommen wir zu dem Wunderschönen, was ich am Anfang gesagt habe, oder wie ich finde, das Wunderschöne, und das ist Jesus selbst. Als Jesus am Kreuz gestorben ist auf Golgatha, hat er es nämlich möglich gemacht, dass wir Arme und Reiche, dass wir gerettet werden, und er alleine hat das möglich gemacht. Und wir brauchen Gott, und wir können zu ihm nichts hinzufügen, um das Leben zu bekommen. Und dann stehen wir nicht mit unseren Bemühungen, guck mal Jesus, ich habe das schon alles gemacht, was fehlt mir noch, sondern dann stehen wir mit leeren Händen vor ihm und mit gescheiterten Bemühungen vor seinem Kreuz und sind auf seine Gnade angewiesen, von Jesus dem Leben selbst. Wir wollen jetzt noch eine Gebetsgemeinschaft zusammen haben. Und ihr könnt gerne laut oder leise beten. Und am Ende werden wir noch zusammen das Vaterunser beten. Wer möchte, kann gerne beten, und ihr könnt gerne dazu aufstehen. Thank you.